Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 24. März und das heißt, wir sind wieder am Start für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fließert, bei mir sitzt der Kollege
Jan Grüneberg
und wir werden ganz viel besprechen, Jan. Wir haben einen vollen Terminkalender hier, eine ganz große Agenda, weil es war großer Sport und es wird großer Sport sein am kommenden Wochenende.
Ich hoffe doch.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist quasi programmiert, wenn man sich die Startliste anguckt.
Es war ein voller Samstag auf jeden Fall. Um 4.30 Uhr war ja schon der Start für die T100-Saisonauftakt an der Gold Coast mit dem Frauenrennen. Dieses Jahr ja erstmals getrennt, Frauen und Männer am Start. Und dann ging es ja abends direkt weiter, auch in Australien.
Ja.
Ein paar hundert Kilometer weiter südlich, 73 Geelong.
Da war Durchziehen angesagt mit zwischendurch vielleicht selber Sport machen, der beim einen oder anderen. Wir sind ja sportliches Publikum hier und Presenter auch teilweise. Der eine mehr, der andere weniger. Da werden wir gleich drüber diskutieren. Bevor wir das machen, machen wir euch aufmerksam auf unseren Presenter. Der Presenter der heutigen Folge ist Battalions. Battalions, habt ihr schon mal gehört? Vielleicht hier bei uns im Podcast, vielleicht auch noch nicht. Wenn noch nicht, dann sage ich euch, was es ist. Battalions ist keine neue Marke, sondern nur neu ausgerichtet auf den deutschsprachigen Bereich, auf die deutsche Triathlon-Szene. Battalions produziert und verkauft nämlich in Benelux und da schon sehr, sehr erfolgreich. Und jetzt ist die deutsche Szene dran. Und zwar über die Website battalions.com. Schreibt man BTTLNS.com. Schreiben wir euch auch nochmal rein. Battalions, habt ihr schon mal gehört. Und was gibt's da? Alles, was man braucht als Triathlon-begeisterter Mensch. Ein breites Sortiment an Ausrüstung für Training und Wettkampf. Und das in jeder Kategorie, die man sich so vorstellen kann. Die klassischen Segmente. Gut, besser und best. Alles im Angebot. Der Fokus liegt gerade in diesem Moment auf dem Thema Neopren, denn im Zeitraum vom schon gestartet 21.03. bis zum 26.04. gibt es eine ganze Reihe von Neopren-Testtagen in Deutschland. 9 Stück an der Zahl. Und welche und wo die sind und wie die Anmeldemöglichkeiten dazu sind, das findet ihr unter www.trim-shop24.de/neoprenanzug-testtage. Und weil das viel zu lang war, haben wir das euch natürlich den Link in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr dann euch darüber informieren, was euch erwartet. Ich kann es euch aber auch schon verraten. Bei diesen Testtagen geht es um individuelle Beratung von erfahrenen und gut geschultem Personal sowie, das ist im Podcast so, das machen wir für euch. Es geht um einen Rabatt. 15% auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung, wenn ihr euch direkt vor Ort zum Kauf entscheidet. Also, jetzt wird's kämpferisch, jetzt wird's Battalions. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Yo, volles Programm. Du hast es gesagt, du warst am Schirm und an der Tastatur und hast für Trimark.de Meldungen und Berichte geschrieben und hast mit Athleten und Coaches Kontakt gehabt. Und lass uns doch mit der Gold Coast starten, mit der T100-Serienauftakt, bevor wir das alles durchgehen und in die Zukunft schauen, was uns am nächsten Wochenende erwartet. Womit fangen wir an? Vielleicht mit den Wasserbedingungen. Ich habe schon am Tag vorher auf Instagram immer schon so die ersten Sachen gesehen und da habe ich gedacht so, oh mein Gott. Das
wäre was für dich, oder?
Das würde mir richtig, richtig Spaß machen, da drin zu planschen und einfach mich nur von den Wellen hoch und runter bewegen zu lassen und darin rumzuhüpfen. Schwimmen, muss ich tatsächlich sagen, habe ich im Wettkampf noch nie gehabt, sowas. Und ich bin ganz ehrlich, als dann das Rennen wirklich gestartet ist, vor dieser fantastischen Kulisse da, habe ich gedacht so, das wäre jetzt eine Herausforderung. Also mir ist ganz ehrlich, mir ist beim Zugucken bin ich seekrank geworden.
Es wird ja nicht umsonst Surfers Paradise genannt.
Ja.
Das hat man dann auch wieder gesehen. Es war ganz schön Wellengang, einfach vorhanden. Und wenn man keine gute Schwimmerin war, dann hatte man auf jeden Fall schon mit den Bedingungen zu kämpfen. Merle Brunet und Daniela Kleiser sind gleich zwei Deutsche, die beim Schwimmen eher im hinteren Teil des Feldes rauskommen. Und auch die haben sich ja geäußert dann hinterher, dass es schon sehr herausfordernd war. Es hat auch Spaß gemacht. So, es war mal was anderes. Es war auf jeden Fall spektakulär anzusehen.
Aber die haben das ja wirklich, man muss ja sagen, also dass sie mit Rückstand da rauskommen, geschenkt. Das wissen wir ja. Das ist ja jetzt nicht. Aber dass sie bei solchen Bedingungen das überhaupt so souverän durchbringen, dass sie danach noch im Rennen überhaupt noch eine Rolle spielen können, finde ich echt extrem beeindruckend. Also gerade, auch bei Merle Brunet muss man immer im Hinterkopf haben, dass sie ja wirklich erst vor wenigen Jahren überhaupt erst mit dem Schwimmen angefangen hat und sich da jetzt in so einem Weltklassefeld behaupten muss und nicht irgendwie so ganz einsam winkend irgendwann ankommt. Das ist klar, es ist Rückstand, aber ja, dann Messer zwischen die Zähne und nach vorne. Das finde ich richtig, richtig cool.
Ja, dafür haben sie einfach auch beide ihre Stärken dann in den Disziplinen, die folgen. Also Merle Brunet, mehrfache Duathlon-Weltmeisterin auf allen Distanzen quasi und hat einfach ihre Stärken beim Radfahren und beim Laufen, und Daniela Kleiser sowieso immer eine Kandidatin für den schnellsten Laufsplit, war jetzt auch wieder der Fall. Sie hatte am Ende den schnellsten Laufsplit und hat sich damit halt einfach dann nochmal ein paar Plätze gesichert und fast noch den Sprung in die Top 10 geschafft.
Ja, also richtig, eigentlich rund und also macht Bock auf mehr. Glaube ich, so haben sich auch beide geäußert. Ne? Also das ist, können Sie sich gut vorstellen, da weiter einzugreifen. Es war ja jetzt nun vielleicht nochmal nach vorne. Also Ergebnis ist bekannt und war keine Überraschung. Am Ende Taylor Knipp gewinnt das Ding. Für mich war eher die Überraschung, dass Taylor Knipp tatsächlich noch diejenige von den großen Namen war, die da tatsächlich an der Startliste steht, am Start steht. Nachdem der Liste ja einige Namen abhanden gekommen sind, so in letzter Zeit aus verschiedenen Gründen, war sie so der letzte große, richtig große Name. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall kann man das so sagen.
Also die anderen hatten ja auch alle gute Gründe quasi für eine Absage. Ashley Gentle ist natürlich schwanger. Lucy Charles-Barkley wurde operiert. Julie Duron war noch nicht fit genug. Kate Woff auch verletzt. Also alles Gründe, warum man mal den Auftakt verpassen kann.
Genau. Taylor Knipp hat sich's auf jeden Fall gegönnt und hat das Ding gewonnen. Vor einer zweiten, wo man auch schon die aus dem Stand sozusagen sofort eine Rolle gespielt hat. Wieder einmal eine Kurzdistanzlerin, die gezeigt hat, dass T100, wenn man es richtig angeht, offensichtlich, soll man es so sagen, leichter zu handeln ist, als eine Weltklasse-Athletin auf der Kurzdistanz zu sein. Ja. Ich glaube, das kann man so sagen.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Und auch schon, als ich den Namen Jessica Fulliger dann in der Woche vor dem Rennen, als ich mich auf das Rennen vorbereitet habe und auch den Favoritencheck für Trimark.de geschrieben habe, gesehen habe, dachte ich mir schon, oh, das könnte was geben. Und habe sie dann einfach direkt mal als zweitbeste Athletin auch eingestuft für das Rennen in dem Artikel.
Ja.
Und habe es einfach zugetraut, dass sie das Ding auch gewinnen kann, wenn es hart auf hart kommt. Und fast wäre es soweit gewesen. Am Ende waren es nur 1:03, die ihr zu Taylor Knipp gefehlt haben. Aber natürlich schnellster Swimsplit, hat da auch schon Taylor Knipp mehr als eine halbe Minute abgenommen. Ist dann tatsächlich ganz gut Rad gefahren auch. Das ist ja immer so der Knackpunkt bei den meisten Kurzdistanzlerinnen und Kurzdistanzlern, das Radfahren, vor allem Aero-Position und dann die doppelte Strecke, die es ja dann auch bei der T100 ist. Das erstmal gut durchzubringen, für sie war es auch die erste Mitteldistanz.
Ja, und jetzt kommt auf einem geliehenen Rad quasi unterwegs. Genau. Ne? Er hat das Moped von Lucy Byram unterm Hintern gehabt. Und das ist, also bei allem, was man so machen kann, ne, Aero-Position und so weiter, das ist schon eine andere Hausnummer, auf einem geliehenen Rad zu fahren, aber das zeigt ja nur, wie stark sie offensichtlich ist, muss man ja direkt so sagen. Und ich meine, wenn du als britische Frau, wenn du das im Feld der Olympiakandidatin bist, dann hast du es drauf, auf jeden Fall.
Das kann man sagen.
Ich kenne mich nicht so gut aus. Also Kurzdistanz muss ich, das gebe ich ganz einfach zu, aber ich meine, das hat ja jeder mitbekommen, wie stark die sind, die Britinnen. Und das ist wirklich hier wieder ein Beweis dafür. Du hast gesagt, zweitbest. Hat sich noch kurz verfahren, einmal kurz die Abzweigung nicht richtig gekriegt.
Ja, also es ist einfach so, wie du sagst. Also vielleicht zweite Reihe auf der Kurzdistanz, aber dafür erste Reihe auf der Mitteldistanz.
Ja, und da sind wir natürlich auch bei dem Punkt jetzt, wo man drüber sprechen muss. Die T100 sieht anders aus dieses Jahr als in den Jahren davor. Keine Athletenverträge mehr. Es ist dafür, es ist offener, sagen wir mal so, mit den Wildcards und so weiter. Und was sich natürlich auch wieder geändert hat, da kamen die PTO-Rennen, wie sie ja damals noch hießen, davon kamen sie ja unfassbar viel Preisgeld. Und ja, Taylor Nipp nimmt 50.000 mit nach Hause, Jess Fullagar 40.000. Und das ist ja wie ein warmer Regen sozusagen in diesem, ja, ne? Das verdient
man auf der Kurzdistanz vielleicht, wenn man Glück hat, in einem Jahr.
Ja, das ist, also ja, und da musst du schon richtig, richtig Gas geben. Ja. Und das ist ja jetzt, na, ich will nicht sagen zugefallen, das ist ja nicht, sie hat sich sehr erarbeitet, aber ich bin gespannt, ob sie, wie es da weitergeht für sie so, ne? Ob sie da noch weitere Gelegenheiten nutzen kann und will. Ich meine, wenn man einmal drin ist bei der T100, dann fällt es einem ja auch leichter, immer wieder eingeladen zu werden, ne? Und gerade wenn man sich so gezeigt hat, ne, da steigt man ja so im Ansehen, dass man auf jeden Fall, wenn man für Action sorgt, ja, dann darf man teilnehmen. Das und kann man, glaube ich, so
damit
sagen.
Damit wird sie auch auf jeden Fall in dem Contender-Ranking, das es ja jetzt gibt,
ja, genau,
oder was schon jetzt seit der vergangenen Saison gibt, wo quasi dann gerankt wird, welche Athleten als nächstes eine Wildcard bekommen. Dadurch wird sie auf jeden Fall einen großen Sprung darin machen und wie du sagst, dann wird es auch einfacher für sie, für die nächsten Rennen eingeladen zu werden, gerade auch wenn Absagen gibt es immer und mal schauen, wann die anderen Favoritinnen wieder fit sind, dann um wieder dabei zu sein, aber das sie ist auf jeden Fall, wie ja schon Kate Wolff im vergangenen Jahr, direkt, ja, damit auch aus eine Kandidatin, die da vorne mitspielen kann.
Wie quasi kopiert sozusagen. Ja, ja, ja. Ja, es bleibt spannend zu sehen, wann die erste Deutsche vielleicht mal weiter nach vorne krabbelt, Bianca Bogen auf Rang 5. War schon nah dran.
Ja, und auch richtig starkes Rennen von ihr. Also genau wie ihr Bruder, auch eine starke Schwimmerin. Als Neunter aus dem Wasser gekommen, viertbester Radsplit und auch richtig solide gelaufen. Sie war ja zwischendurch nochmal auf dem vierten Platz und wurde dann wieder, hat ein bisschen Zeit wieder verloren. Am Ende wurde es der fünfte Platz, aber für sie auch ein richtig starkes Rennen, muss man einfach sagen. Und auch, wo wir gerade schon beim Preisgeld waren, $21.000.
Sehr, 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 sehr schön. Ja, Podium voll gemacht hat Imogen Simmons, nicht mit ihrem ersten Rennen, sondern das war ja schon, sie ist ja beim Finale letztes Jahr zurückgekommen, aber jetzt wird sie da auf jeden Fall wieder angreifen, nach ihrer ja unfreiwilligen Pause, muss man sagen, aufgrund von, ja, wie soll man es korrekt ausdrücken, Untersuchung zu einer positiven Dopingprobe, in der sie halt nicht starten konnte, war sie jetzt wieder da und ja gleich auch aus dem Stand wieder komplett konkurrenzfähig. Klar, man muss natürlich sagen, es haben natürlich jetzt hier noch der eine oder andere große Name gefehlt, aber ich meine, so früh mit aus dem Wasser zu kommen, zweitbeste Schwimmzeit, da bist du ja auf jeden Fall schon mal im Rennen, Radfahren kann sie. Inwiefern das dann beim Laufen ausreicht, am Ende wird man dann sehen, wenn die richtigen Kracher kommen auf der Laufstrecke. Aber nun gut.
Ja, ich meine, im 2024 war sie auch immer so eine Kandidatin fürs Podium, auch bei der T100. Meist, also einmal war sie dann in London Zweite und Vierte in San Francisco zum Beispiel und sonst halt immer konstant in den Top 10. Und ich, wie du sagst, wenn dann mal irgendwie so 3-4 Athletinnen fehlen, dann ist klar auch, dass man vielleicht dann noch einen Schritt nach vorne macht. Ich dachte auch, vielleicht hat sogar Daniela Kleiser das Zeug dazu, aufs Podium zu kommen, weil wenn man sich so ihre Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr angeguckt hat, wo sie auch zweimal Zehnte geworden ist, da war eigentlich immer nur Taylor Nipp dabei von den Athletinnen, die jetzt auch an der Gold Coast gestartet sind, die quasi vor ihr lag. Also wenn das Starterfeld jetzt von damals an der Gold Coast gestartet wäre, dann wäre dann Daniela Kleiser Zweite geworden.
Ja, das
so ist es jetzt leider nicht gekommen, aber die Chance bestand.
Ja, für Daniela Kleiser natürlich auch die Rückkehr nach einer langen Verletzungspause. Ja,
das muss man auch dabei
genau
beachten.
Und das finde ich höchst beachtlich. Also auch nachdem sie ja auch so in ihrer Vorbereitung immer auch so gesagt hat, so ja, muss man mal gucken, ich bereite mich konsequent vor, ich gebe mir die Zeit, Schritt für Schritt. Es ist zwar hart, ne, so wenn du quasi von, und sie kam ja quasi von dem, wo sie richtig, richtig schön am Hahn gedreht hat quasi, ne, oder wie soll man sagen, sie war richtig, richtig gut dabei und dann so auf Null runtergefahren, wirklich monatelang, kann man ja sagen, wirklich die Reha betrieben und von daher jetzt, ich meine, besser kann man dann ja fast gar nicht wiederkommen, als dann zu sagen, okay, meine alte Stärke ist offensichtlich immer noch da oder wieder da. Ich habe sie mir wieder zurückerarbeitet, Daumen hoch. Und so hat sich auch ihr Coach Ben Ressel geäußert. Tolles Rennen insofern, dass die Kulisse gut war, fand ich. Also muss man tatsächlich sagen, so sieht halt Triathlon aus, wenn man ihn irgendwo stattfinden lässt, wo die Leute Bock auf Triathlon haben und wo das ein Highlight ist und wo es dazugehört, dass auch Zuschauer an die Strecke kommen und so weiter. Also das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, und das kannst du ja mal sagen, wie du das siehst, ist tatsächlich, dass wir eben in Anführungszeichen lediglich ein Frauenrennen gesehen haben. Nicht, weil es ein Frauenrennen war, sondern weil es nur ein Rennen war und eben ein Geschlecht gefehlt hat. Finde ich nicht gut, diese Trennung. Ich finde einfach, also ich kann das schon alles nachvollziehen irgendwie, aber ich glaube, dass das dem Format T100 nicht gut tut.
Ich glaube, da hat aber auch das Rennen jetzt reingespielt, weil ich würde mal sagen, es war nicht das beste Rennen, um das erste Mal das jetzt umzusetzen, weil viel passiert ist nicht. Und wenn du jetzt bei den Frauen auch so ein Rennen gehabt hättest wie in Geelong oder wie auf Hawaii im vergangenen Jahr, nur halt jetzt bei der T100, dann hätte sich das auf jeden Fall ausbezahlt. Es lag jetzt einfach am Rennverlauf, dass es vielleicht auch stellenweise sehr dröge war und nicht viel passiert ist. Generell ist es natürlich immer gut, wenn mehr Fokus auf die Frauen gelegt wird. Und ich kann auch die Entscheidung, welche Gründe dann hinterher wirklich dazu geführt haben, dass die T100 so vorgegangen ist und das zu trennen, ist erstmal eine andere Sache. Aber ich glaube, es ist schon gut, da mehr Augenmerk auch auf die Frauen zu legen. Und ja, das Rennen war einfach geprägt von der Dominanz von Taylor Nipp. Und dahinter ist dann leider auch nicht mehr viel passiert.
Ja, ich glaube, vielleicht muss man dann tatsächlich noch ein bisschen die Füße stillhalten und mal gucken, auch wenn, ich sag mal so, der Aufwand nicht mehr so riesig ist, dann auch, wenn es dann hier auch rüberkommt nach Europa für den einen oder anderen, da würde ich auch noch nicht zu, also was die Tiefe des Starterfeldes anging, das haben wir ja auch schon viel, viel besser gesehen, auch bei der T100. Das hat sicherlich noch Potenzial und wie gesagt, über die Absagen haben wir geredet und ich bin mal gespannt, ob nicht auch der eine oder andere vielleicht so Richtung Sommer sagt, so, oh, weißt was? Wenn es da so viel Kohle zu holen geht, da gehe ich dann doch nochmal hin und nehme mal eins mit. Außer der Reihe, weil die Serie habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber ich klopfe da mal an, wenn ich auch den dementsprechend großen Namen habe, stehen die Chancen wahrscheinlich auch ganz gut, dass ich darf. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man da abgewiesen wird. Und dann mal gucken. Also ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber naja, so vom Auftakt, so vom ganzen Drumherum fand ich es richtig, richtig cool. Also ist einfach eine geile Location.
Ja.
Wird ja die, wenn ich es richtig sehe, die Triathlon-Location bei den Olympischen Spielen sein. Das kann sich schon sehen lassen. Das sah gut aus.
Ja, und ist auch schon immer Triathlon-Mecker. Also ich glaube, Matt Hauser wohnt ja da auch so in der Gegend und viele Triathleten. Ich weiß gar nicht, wo Jelle Gehns dann da beheimatet ist, aber das müsste auch so in der Richtung sein. Und also Triathlon-Mecker einfach. Und ja, ich glaube, das ist immer ein Besuch wert. Und wie du sagst, wenn die Olympischen Spiele dann in Brisbane sind, auch die Triathlon-Location.
Ja.
Das war quasi schon mal so ein kleiner Testlauf, weil World Triathlon ist bei der T100-Serie natürlich auch involviert.
Ja, und ist ja schon eigentlich kein Geheimnis mehr. Man muss immer nochmal weiter gucken, wie sich das entwickelt, aber dass auch darauf ja geschielt wird, dass das T100-Format olympisch möglicherweise auch werden könnte. Und da ist das mit Sicherheit auch ein Bewerbungsevent gewesen. So, ne? So kann es aussehen. Ich sag mal, auch, naja, braucht man nicht ins Detail gehen. Ich finde immer diese Rundenkurse, da kommen wir ja später noch
aber
dazu.
Aber es gab einen Zähler wenigstens.
Ja, genau. Es gab einen Zähler, die große Tafel mit den Anzeigen, in welcher Runde man sich befindet. Das wurde eingeführt nach Dubai, dem Zähldesaster. Das kann jetzt zumindest schon mal nicht passieren. Ja. Ansonsten würde ich sagen, Haken dran an den T100-Auftakt und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und mit wem dann auch, wer sich da so etabliert. Auf jeden Fall, ja, schon mal ein sehr, sehr solider Auftrag mit dem Auftakt, mit dem einen oder anderen Namen, der sehr interessant ist. Kommen wir ja zum anderen Rennen, du hast es gesagt, es war ein bisschen Zeit zum Durchatmen, bis dann abends in Geelong, beim Ironman 73 Geelong, ich sag mal, ich werf mal so einen Raum, Triathlon-Geschichte geschrieben wurde. Dahingehend, dass wir ein wirklich, wirklich, wirklich besonderes Rennen gesehen haben. Vor allen Dingen, oder eigentlich, also wenn wir so in diese Geschichtskategorie gehen, dann auf jeden Fall nur bei den Männern. Lass uns mal reingehen. Jetzt, wir fangen ausnahmsweise mal mit den Männern an, weil die sind auch als erstes durchgestartet.
Ja, das Aufeinandertreffen der vielleicht drei besten Triathleten der Welt momentan?
Zumindest auf der Mitteldistanz, wenn man das ja. so sagen, ja, Mittel, ja, ist also distanzübergreifend kann ja, man es nicht machen, sagen, weil Hayden Wild und Jelle Gaines noch den Beweis über die Langdistanz schuldig sind, aber ja, jetzt habe ich schon zwei Namen genannt und wenn dann noch Christian Blumenfeld dazukommt, dann wird es natürlich knackig, also es war dieses Aufeinandertreffen hatte jede Menge Vorschusslorbeeren für das Rennen, und eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch bei den Männern die Tiefe dann im Starterfeld nicht mehr so gegeben, dass man gar nicht mehr aus dem Vorlesen der anderen Konkurrenten noch mit rausgekommen wäre, weil bei ja. so viele wären einem da bei diesen dreien schon nicht mehr eingefallen, die denen gefährlich werden könnten. Aber meistens ist es dann ja trotzdem so, dass es einem irgendwie ganz schlecht geht und so weiter. Aber die drei haben uns den Gefallen getan und haben gesagt so, okay, heute battlen wir es aus. Interessanterweise auch alle irgendwie mit gleichen Vorzeichen. Keiner ist jetzt dahin gekommen und hat gesagt, ich habe mich perfekt vorbereitet, das ist genau mein Einstand, so habe ich es geplant und heute werden wir zeigen, wohin die Reise geht. Christian Blumenfeld mit einem Ironman Neuseeland in den Knochen. Jelle Gaines eigentlich in Vorbereitung auf seine erste Langdistanz. Das ist noch am nächsten dran, sage ich jetzt mal, als perfekte Vorbereitung, weil das kann man schon so sehen. Und Hayden Wild, der sich ja eigentlich auf WTCS eingestellt hatte und da eben eine Sprintdistanz machen wollte, der für den dann quasi dieses Rennen ja ganz gelegen kam, weil er sowieso in der Ecke war, geplant und gesagt hat, ja okay, dann eben doch 70-3 und früh die Quali eintüten. Ja, und jetzt die drei gegeneinander und ja, wir haben ein unglaubliches Rennen gesehen.
Ja, es war wirklich ein Krimi, wo man eigentlich am Ende schon fast gar keinen Krimi mehr vermutet hatte. Als es dann vom Rad ging, war das, also dachte man sich, vielleicht ist das Thema schon durch. Es hat sich dann herausgestellt, das war es nicht, aber bis dahin war es eigentlich genau das Rennen, was man so auch vorausgesehen hatte. Du hast gesagt, natürlich der Fokus lag auf den drei großen Namen. So ein Pierre Lecor hat dann immer noch so dahinter rumgegeistert, der dann am Ende leider nicht ins Ziel gekommen ist.
Auch mit Neuseeland in den Beinen.
Genau, auch mit Neuseeland in den Beinen. Aber es war ja genau das Rennen, was man dann erwartet hat. Alle vorne drei aus dem Wasser raus in der gleichen Gruppe. Und dann ging es aufs Rad, wo man dann erstmal nicht mehr viel gesehen hat, weil viel Nebel und tiefstehende Sonne. Alle drei in der gleichen Gruppe, die war dann noch so ein bisschen größer. Ich meine, das waren dann sieben Athleten, natürlich auch viele Australier dabei, die ja dann am Ende auch einen Großteil der Top Ten ausgemacht haben. Ich sehe gerade, es waren bis auf die ersten drei waren alle in den Top Ten Australier.
Ja.
Genau, und Christian Blumenfeld ist ja dann irgendwann zusammen mit Josh Ferris aus dieser Spitzengruppe dann ein bisschen rausgefallen, hat Zeit verloren. Und Hayden Wild hat das dann natürlich gemerkt und ist vorne noch ein bisschen weiter draufgegangen und hat noch, ja, bis zur Wechselzone eine gute Minute rausgeholt. Und dann ging es auf den abschließenden Halbmarathon. Auf Christian Blumenfeld waren es dann sogar 1,5 Minuten, wo man dann schon dachte, boah. Also Hayden Wild wird mit Sicherheit eine Zeit um die 1,6, 1,7 laufen. Das konnte man, also dachte man sich zu diesem Zeitpunkt. Das wird schwierig, den noch einzuholen oder fast unmöglich. Aber schon auf den ersten 10 Kilometern hatte Christian Blumenfeld diese Lücke zugelaufen zu Hayden Wild. In dem Zuge natürlich auch Jelle Gaines überholt und dann den Haken dran gemacht eigentlich relativ schnell.
Ja, ein unfassbares Szenario. Es ist genauso, wie du sagst. Ich hatte immer noch zwischendrin beim Radfahren, als man dann so gesehen hat, so ja, das ist dann doch, geht schon so 50 Sekunden, 55 Sekunden. Mhm. Es gab ja doch relativ viele Splits, das ist ja neu. Da hat man immer gesehen, so ja, okay. Das ist noch nicht ganz Katastrophe, aber ein bisschen was muss noch passieren, weil eigentlich hätte ich schon gedacht, ist das schon zu viel. Eine Minute habe ich schon gesagt, ist schon. Boah, die musst du halt auch erstmal irgendwo herholen. Das ist halt, wenn wir das eben den Twist machen, oder nee, Twist nicht, wenn wir switchen und gucken auf die T100-Distanz, dann gelingt das halt niemandem, Hayden Wild wieder einzuholen, wenn der vorne weg ist.
Auch nicht einem Jelle Gaines, muss man dazu sagen.
Genau, und da hatte ich große Fragezeichen, vor allen Dingen nach dem, was wir von Christian Blumenfeld eben in Neuseeland gesehen haben. Da war Laufleistung so. Oh, und er hat sich dann auch gar nicht das, was wir von ihm erwartet haben, und auch so hat er sich auch selber geäußert, ne? Er hat selber danach gesagt, so, boah, ja, ich war zwar krank, so, ne? Das nicht als Ausrede vorne weggeschoben, aber er hat gesagt, ja, wird bestimmt eine Rolle gespielt haben. Natürlich wird das eine Rolle gespielt haben, wenn du halt einfach vorher in der Rennwoche, wenn das noch in Knochen hast, dann ja, wird es auch schwierig, richtig alles rauszuholen. Aber er hat dann auch selbst kritisch gesagt, ein bisschen was fehlt da noch, um richtig, richtig spritzig zu sein. Und ja, den Schliff hat er sich dann geholt. Und wir haben darüber berichtet, über diese 20x400, die er mehrfach gemacht hat auf der Bahn, in unfassbaren Tempoläufen da. Und das Ganze in meinem Hinterkopf, dass das ja in einer Regenerationsphase von einem Ironman stattgefunden hat. Also für mich völlig unvorstellbar, wie ihm das gelungen ist. Also normalerweise müsste man sagen, so ja, erstmal ausruhen und dann irgendwie hoffen, dass man wieder ausgeruht an den Start geht. Aber dass er da in der Phase quasi die Muße hat zu sagen, irgendwie, okay, jetzt wird gefeilt hier an der Form. Das ist schon ganz schön stark. Und das Ergebnis, breites Grinsen auf den Fotos, wenn man sich die Fotos aus dem Zielbereich anguckt, da kann man förmlich die Genugtuung, also was heißt Genugtuung, gar nicht. Ich glaube, die Freude darüber, dass es so aufgegangen ist, das stand ihm ins Gesicht geschrieben.
Ja, aber Genugtuung vielleicht auch, weil er konnte zurückschlagen. The Empire Strikes Back.
Ja.
Nach seiner Niederlage gegen Jelle Gehns bei der Ironman 73 WM im vergangenen Jahr hat er ihn wieder geschlagen. Ich glaube, dieses Sprintduell hat ihn ziemlich beschäftigt noch auch im Nachhinein und auch der Fakt einfach, dass er bei keinem großen Rennen im vergangenen Jahr abliefern konnte.
Ja, also bei den WM-Rennen nicht, ne? Ja. Alle anderen, also ich meine Frankfurt hier, Europameisterschaft,
auch große Rennen, aber auch große Rennen. Nicht die großen
Rennen. Ja, genau, da wo es drauf ankommt, das hat er auch knallhart gesagt. Ich meine, wir haben das hier auch schon diskutiert, er hat gesagt, das ist einfach dann in Saison kann er nicht mehr zufrieden sein, wenn der Traum oder das Ziel der WM-Titel ist und du holst bei beiden Haus daneben, ja, dann ist es nicht das, was du wolltest. Wobei, das Ding in Marbella, ja, das ist halt ein Sprint. Ich meine, da guckt halt einer in die Röhre. So, da hat trotzdem alles richtig gemacht, oder? Ich weiß nicht, da kannst du ja nicht drauf trainieren, irgendwie auf den letzten Meter. Glaube ich. Aber es ist, glaube ich, genauso, wie du gesagt hast. Also, Jelle Gehns hat sich, also für den war vielleicht auch nicht sein bester Tag, glaube ich, kann man auch so sagen. Ich habe so das Gefühl, die drei, wenn man die jetzt immer wieder gegeneinander antreten lassen würde.
Da kommt immer ein anderes Ergebnis.
Ja, genau. Das wird durchgetauscht auch so. Ja. Jeder kann das gewinnen und jeder kann auch mal nicht so einen guten Tag haben. Und dann nicht so guten Tag ist ja auch immer in Anführungszeichen. Wenn du guckst, wie nah die beieinander sind dann letztendlich noch, ist das einfach auch so. Ist ja auch nicht so, dass man hätte rausnehmen können dann so. Oder dass irgendjemand eingebrochen wäre von ihnen. Ne? Also, ja, fantastisch. Man muss sagen, 1 Stunde 6:39 für Christian Blumenfeld. Ich habe mir nochmal seinen Strava-Eintrag angeguckt. Ah, es ist einfach schön. Jeder Kilometer, ne, mit keine Einbrüche. Und du siehst dann aber dann immer, rechts siehst du ja die Höhenmeter. Ne? Da geht es mal 12 Meter hoch, dann 10 Meter runter, wieder 20 Meter. Also es geht schon immer nochmal auf und ab auf dem Kurs. Und es ist trotzdem nahezu wie ein Uhrwerk, das Ding da abgespult. Und das ist schon ganz schön stark. Also, es wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Das sieht man dann auch. Auf den letzten 400 Metern kann man quasi in dem Strava-Eintrag sehen, wo die Zeit hingegangen ist. So im Jubel untergegangen. Und hat das dann schon sehr genossen. Und das finde ich aber auch witzig bei Christian Blumenfeld. Ich kann mich erinnern, in Frankfurt war es genauso bei seinem Sieg, wo immer noch im Raum stand, ob er unter 2:30 läuft den Marathon. Das ist ihm dann am Ende Latte. Der macht einfach dann, ne, und dann feiert er auch im Siegkanal, weil dafür kann er sich, also das ist ihm wurscht. Habe ich so den Eindruck.
Ja, entweder brauchst du eine Zeit unter 2:30, um zu gewinnen, oder du brauchst halt einfach den schnellsten Marathon. Und wenn es dann nicht unter 2:30 ist, dann ist auch.
Dann macht er das auch nicht. Nee, warum auch? Also, ja, warum das, auch? Also es ist sehr, sehr effizient, also wenn du es so siehst. Und wurde dann natürlich auch immer schnell schon nochmal rausgeguckt in die Geschichtsbücher. Wo war denn schon mal einer schneller? Und ja, da gibt es dann doch noch einige, die schneller waren als er, Kasper Stornes. Den schnellsten Split auf der Mitteldistanz beim Ironman 73 Nizza. Wann war es? 21, glaube ich. aufgestellt. Gab's dann doch eine ganze Menge. Und da war ich, das hatte ich schon wieder vergessen, so aus dem, hat sich schon so ein bisschen rausgewuselt, dass unter den Top 5, also die Leistung von Christian Blumenfeld war die 6 schnellste Zeit, unter den Top 5 gibt's 2 Deutsche. Johannes Vogel vom 73 Valencia und Jan Frodeno damals mit seinem sensationellen Auftritt bei der Ironman WM in Nelson Mandela Bay, wie es damals noch hieß. Heißt es jetzt nicht mehr, ne? Oder heißt es jetzt wieder so? Jetzt heißt es so. Jetzt heißt es Nelson Mandela Bay, früher hieß es...
Da bin ich raus.
Ja, ich glaube auch. Egal, Südafrika, ihr wisst, was ich meine. da war noch ein bisschen schneller. In einer Ära, in der noch keine Carbon-Schuhe getragen werden. Da weist Herr Frodeno sehr gerne immer mal wieder zu Recht drauf hin, was das für ein krasses Rennen war damals und was das für eine krasse Laufleistung, die ihm ja logischerweise auch weder davor noch danach nochmal gelungen ist. Also das war wirklich, wirklich krass, was die sich da gegeben haben damals. Ein unfassbares WM-Rennen 2018. Das war ganz, ganz, ganz großes Kino und ich glaube allerdings, dass diese Zeiten, das ist was, an das wir uns gewöhnen, nicht müssen, sondern dürfen, können als Fans des Sports. Es ist krass, wie schnell das geworden ist.
Ja, also wenn du über 1:10 läufst, dann wirst du heutzutage mit dem Ausgang des Rennens nicht mehr zu tun haben.
Autsch.
Es ist einfach so, leider.
Ja, also es ist echt,
das ist echt krass.
Hart. Ja. Und wir werden ja nachher noch über den einen oder anderen Namen reden, der möglicherweise auch in der Lage ist, in diese Region zu laufen. Mhm. Das war schon ganz schön gut. Also, toller Auftakt der Saison so in Ozeanien. Das Rennen der Frauen, ja, war deutlich einseitiger. Wir haben vorhin bei Taylor Nipp darüber gesprochen, klare Favoritin, die Favoritin gewinnt, hier gewinnt Cat Matthews und alles andere wäre eine Riesenüberraschung gewesen.
Klare Favoritin, die Favoritin gewinnt.
Ja.
Gleicher Fall wie bei Taylor Nipp und auch da ein super kontrolliertes Rennen von ihr, auch vorne aus dem Wasser gekommen, schnellsten Bikesplit und dann war das Rennen eigentlich schon entschieden. Grace Tech hat dann tatsächlich nochmal viel Zeit gut gemacht auch.
Ja.
Ich weiß aber nicht, ob Cat ein Problem hatte vielleicht oder ob sie einfach wusste, dass sie es ganz entspannt angehen kann.
Nee, sie hat sich schon so geäußert, dass und das eben im Unterschied offensichtlich zu Christian Blumenfeld auch sie gesagt hat, meine Güte, bin ich müde, der Ironman steckt mir richtig in den Knochen. Ja. Es ist nur verständlich, dass es so gekommen ist und dass es dafür reicht, spricht für ihre Effizienz und immer auf den Punkt, das abliefern zu können. Hat ja auch ein strammes Programm sich auferlegt, will da wieder die Pro Series rocken und es wird, so wie es aussieht, wird sie da mit einem sehr, sehr guten Polster zumindest mal nach Texas reisen und da kann sie einen weiteren richtig großen Schritt machen, wobei da wird sie es dann auf jeden Fall auch mit größerer Konkurrenz zu tun haben. Das wird man dann sehen. Aber ja, ansonsten, ja, einfach auch souverän das Ding durchgezogen, neuen Radstreckenrekord aufgestellt. Und dann immer noch ich bin so müde, trotzdem immer noch die drittschnellste Laufzeit des Tages. Selbst wenn es dann nochmal knapper wurde am Ende, aber ja trotzdem sehr, sehr souverän. Ja, und ich bin wirklich gespannt. Also ja, Grace Tech, du hast es gesagt, schnellster Laufsplit des Tages führt sie auf Rang 2 und das ist schon fast eine, wie soll man sagen, fast eine Überraschung, dass der nicht an Tamara Jewett geht, die aber es geschafft hat, mit dem zweitschnellsten Laufsplit aufs Podium zu kommen. Ne?
Ja, das die ist, auch als 10. vom Rad gekommen ist und dann quasi die kanadische Daniela Kleiser.
Genau das wollte ich auch gerade sagen.
die ja auch in Neuseeland den schnellsten Laufsplit hingelegt hat, da war es glaube ich eine 2:42. Auf jeden Fall in den 2:40ern richtig stark und jetzt leider nicht der schnellste Laufsplit, aber wie gesagt, er hat sie noch auf den 3. Platz befördert. Also quasi alles richtig gemacht. Dann haben mir immer noch fast 9 Minuten auf Grace Tech gefehlt, also viel mehr wäre auch nicht mehr drin gewesen.
Ja. Das war das Rennen der Frauen. Jetzt müssen wir noch den berühmten Elefant im Raum, den müssen wir auch nochmal besprechen. Wir haben gestern uns schon ausgiebig darüber unterhalten und es ist tatsächlich so gewesen, dass das Radfahren Diskussionsstoff bietet. Also jeder, der die Bilder noch nicht gesehen hat, wenn er starke Nerven hat, dann einfach mal in den Livestream-Aufzeichnung sozusagen auf YouTube einmal reingucken. Die zweite Radrunde war, man muss es glaube ich so deutlich sagen, ein Desaster. Es war viel zu voll auf sehr engen Straßen. Ein Profifeld, was Age-Grouper überholen muss, was vollkommen fein ist. Das ist halt einfach so. Das ist das, was wir eigentlich immer wollen und was wir sagen, es ist einfach toll, dass Profis und Age-Grouper zusammen Rennen gestalten. Also mir geht es zumindest so. Aber dann muss man auch die Bedingungen dafür schaffen und die sind aus meiner Sicht einfach nicht da gewesen. Es war abenteuerlich.
Ja, vor allem aber auch, weil auf weiten Strecken der Radstrecke einfach Gegenverkehr geherrscht hat.
Ja.
Das heißt, auf beiden Seiten RadfahrerInnen, dann natürlich Motorräder von den KampfrichterInnen und dann natürlich noch die Kameramotorräder, die jetzt für die durch die Profi-Übertragung natürlich dazugekommen sind. Das war in den vergangenen Jahren nicht der Fall. Und dann natürlich die schnellsten Profis der Welt, die da mit einem unglaublichen Tempo durch das Feld gepflügt sind.
Ja.
Mit unterschiedlichen Windschattenregelungen als die Age Grouper in diesem Jahr natürlich. Die Profis 20 Meter, die Age Grouper nur 12 Meter. Wo die Profis dann aber auch eigentlich alle aus dieser Spitzengruppe gegen die geltenden Regeln verstoßen haben.
Ja, muss man so sagen.
Auch dazu sagen, Slipstreaming, also das Ransaugen im Windschatten vor dem Überholvorgang, ist für Profis tabu, komplett. Die Age Grouper dürfen das machen. Aber die Profis halt nicht und das war ausnahmslos in der Spitzengruppe zu sehen und Hayden Wild hat sich ja dann auch auf Instagram hinterher nochmal entschuldigt für das Verhalten auch.
Ja, wobei ich die Argumentation nicht verstehe. Nee. Ich meine, also ich verstehe voll, er hat sich entschuldigt und hat gesagt, ja, es war aber auch unsicher, ich habe mich unsicher gefühlt und hatte Angst auf dem Kurs. Ja, aber das erklärt dann trotzdem nicht, warum man ganz nach links wieder fährt, um quasi aufzufahren auf dem Hinterrad auf einen Meter und dann auszuscheren. Ja. Also ich verstehe die Argumentation, wenn die ganze Spur blockiert ist von einem Age-Grouper-Pulk, dass er dann nicht dahinter fährt und höflich klingelt und sagt, mach mal bitte Platz, sondern dass er sich dann eine Lösung sucht, wie er rankommt und dass er möglicherweise da auch dann in den, und nicht nur er, es war wirklich jeder, der im Bild zu sehen war, Männer und Frauen, die haben es alle gleich gemacht, sie sind alle auf die Age-Gruppe aufgefahren und nicht ausgeschert ganz zur rechten Seite. Klar, wie gesagt, wenn die Straße versperrt ist, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Da wird man auch mal in diese Zone reinrollen. Aber für mich sah es von außen so aus, als wenn die gesagt haben, es hier ist sowieso alles durcheinander. Machen wir das mal so schnell, wie es irgendwie geht und fahren hier durch. Dann kommt ja noch dazu, das Slipstreaming, du hast es gesagt, das andere ist das Überfahren der Mittellinie.
Ja.
Da bin ich sogar noch bei den Profis, weil ich meine, erstens kannst du nicht die ganze Zeit an der Mittellinie aufhalten, das ist eigentlich auch, es gilt ja immer auch für die Profis das Gebot, dass sie zur Seite fahren müssen wieder, aber sie dürfen halt dann nicht in die Windschatten.
Es ging halt nicht,
aber selbst wenn man dann rechts fährt, ja, und vor einem auf einmal wahnsinnige Manöver passieren von Age-Groupern, da muss man tatsächlich auch sagen, es ist, ja, weiß ich nicht, muss man sich, glaube ich, auch als Age-Grouper, muss einem das ja klar sein, dass es irgendwann zu einem Zeitpunkt auch von hinten Leute kommen können, dass man nicht der Einzige ist, der jemanden überholen
will. Ich verstehe aber auch nicht, warum dann kein Schulterblick gemacht wird. Also im Wettkampf, bevor man ausschert, Schulterblick. Es ist so schwer, kann das nicht sein.
Eigentlich ist es nicht so schwer und wenn das sehr schwer ist, dann muss man halt als Veranstalter ein Motorrad vorne wegschicken und muss sagen, das ist dann halt das eine Motorrad, was quasi die Strecke frei macht. Das ist dann halt so und dann muss man sagen, ne, Leute, ab zur Seite, hier kommt der Zug und dann geht's weiter. Also das kann man schon machen, in genügend Abstand natürlich nach vorne, dass das Motorrad keinen Windschatten gibt, versteht sich von alleine. Aber ich war nochmal bei dem Überfahren der Centerline, weil es dafür ja tatsächlich schon Disqualifikationen gab und es gab unfassbar viele Diskussionen in Nizza, wo es dann beim Bergab Serpentinenfahren und so weiter. Und man darf da sich nicht irritieren lassen. Die Aussage im Pro-Briefing ist immer die, und bei den Age-Groupern auch, ist immer die gleiche. Das Überfahren der Mittellinie ist verboten. Es kann resultieren in Disqualifikation, in Zeitstrafe, in Ermahnung oder in gar nichts. Je nachdem, wie der Kampfrichter das beurteilt. Nämlich dann, wenn er sieht, okay, der hat das aus Versehen gemacht, dem ist quasi das Entglitten sozusagen in der Kurve rausgefahren, aus Versehen über die Mittellinie wieder rein. Machen wir nichts von. Kann er ihm sagen, hier, obacht ein bisschen. Der Kampfrichter hat da quasi das in der Hand. Und vor allen Dingen, wenn es um Sicherheit geht, und das war hier der Fall, Ganz häufig blieb den schnellen Athleten überhaupt gar nichts anderes übrig, als rüber zu fahren. Aber da ist mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen. Wenn du siehst, es kommen von vorne diese Massen von Age-Groupern, die es ja auf beiden Seiten gibt, und Motorräder. Und dann das Kameramotorrad auch noch in den Gegenverkehr. Da wurden teilweise die Hütchen umfahren, um wieder reinzukommen in die eigene Spur. Also das war wirklich, wirklich, wirklich nicht gut. Und ich hoffe, dass man da seine Lehren draus zieht.
Man fragt sich einfach, ob aus dem Ironman Hamburg dann hinterher einfach noch nichts gelernt wurde. Weil es wurden ja auch Sachen angepasst, aber dann, dass dann halt trotzdem so krasse Szenen wieder aufkommen einfach.
Ich kann mich auch wirklich an sonst keine Rennen, nee. Also natürlich gab es auch immer schon auch andere Rennen mit hin und zurück, aber dann war die Straße wenigstens ein bisschen breiter. So dass man sagt, okay, das kann eigentlich nicht so eine große Rolle spielen. Aber bei der Anzahl, ich weiß auch nicht. Müsste man jetzt auch nochmal mit den Veranstaltern, wie die das sehen würden, auf jeden Fall gute Bilder waren das nicht. So sollte es definitiv nicht sein. Ich glaube, das kann man so sagen. Gut. Ansonsten aber spektakuläres Rennen, also hat richtig, richtig Bock gemacht auf mehr, und das Meer kommt schon im wahrsten Sinne des Wortes an der Ocean Side. Habe ich fast meine eigene Überleitung erklärt, aber bevor ich das mache, machen wir nochmal Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von NordVPN. Und NordVPN, das ist ein langer Partner von uns, mit denen machen wir ganz, ganz lange schon hier diese Partnerschaft. Und das ist wichtig, denn wir sind jetzt unterwegs, überall hin, ins Trainingslager, zu den ersten Rennen und so weiter. Und NordVPN ist da immer unser Begleiter, denn wenn wir unterwegs sind, dann brauchen wir WLAN, da müssen wir arbeiten, da müssen wir uns irgendwo einloggen und irgendwo einwählen, was nicht unser eigenes WLAN ist, und das immer dieser ungute Gedanke, unsicheres Netzwerk. Ja, machen, nein, schwierig, am besten nicht, denn das ist natürlich ein Einfallstor, wo Hacker auf die sensiblen Daten zugreifen können. Und dafür gibt es eine Lösung, und die heißt NordVPN, denn bei NordVPN ist man in einem virtuellen privaten Netzwerk unterwegs, wenn man durch das Internet sich bewegt, denn dafür steht VPN quasi wie ein Tunnel, der die Daten verschlüsselt und die IP-Adresse, sodass die Online-Identität nicht herausfindbar ist von Hackern, die einem was Böses wollen, und da kann man sinnvoll sich bewegen und vor allen Dingen sicher bewegen. Also Datensicherheit ist das erste Ding, wofür man das braucht. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und das zweite ist eine ganz praktische Geschichte. Wenn wir im Trainingslager sind zum Beispiel und sagen so, gucke ich denn mal meine Streams? Hier der ruhmreiche Rekordmeister spielt gegen Real Madrid und ich will das Spiel gucken und ich bin im Trainingslager. Völlig, völlig fiktiver Fall. zu Hause könnte ich es gucken über meinen Stream, aber jetzt bin ich ja in Spanien. Was mache ich denn? Ja, kein Problem. NordVPN. Da kann man nämlich seine Streams, die man zu Hause zur Verfügung hat, ganz easy von überall von der Welt drauf zugreifen und das Spiel genießen. Nur ein Beispiel. Streams, Serien, Sport, was immer man so will, wenn man unterwegs ist. Alles möglich mit NordVPN, und auch ihr solltet NordVPN zu eurem Partner machen. Schaut dafür gerne auf nordvpn.com/trimark vorbei und sichert euch den exklusiven NordVPN-Deal mit 4 extra Monaten in eurem Paket. Völlig risikofrei, denn es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link dazu, den haben wir euch in die Shownotes gebracht. NordVPN, unser Partner für Sicherheit und freiem Durchblick auf die Champions League.
Schön gesagt.
Danke. Oceanside. Mehr Renn-Action in Kalifornien. Es fühlt sich ein bisschen komisch an. Für mich war sonst immer Oceanside. Es geht los.
Es geht
die
los.
Rennsaison. Wie schlagen sie sich wohl? Wer ist fit? Wer ist schon dabei? Können wir in diesem Jahr alles vergessen? Wir haben quasi schon die ersten Highlights schon hinter uns und haben schon überraschende Einbrüche gesehen bei Christian Blumenfeld. Wir haben überraschende Laufleistung gesehen bei Christian Blumenfeld und Katrina Matthews, die da einfach so durchgebügelt ist. Ja, und jetzt ist der Ironman 73 Oceanside, bleibt trotzdem ein gigantisches Rennen, auch wenn es nicht mehr das erste ist. Denn nach wie vor sagen ganz, ganz, ganz viele Athleten und Athletinnen, jawohl, da starte ich meine Saison, nehmen das auch so gerne mit als, Einstieg in die US-Tour. Ne? Das ist so eine klassische Kombi, 73 Oceanside und danach Ironman Texas. Da haben wir die Startliste noch nicht, aber die wird wild.
Und das kann man jetzt schon sagen.
Genau, das kann man jetzt schon sagen, weil ganz, ganz viele sich schon dazu geäußert haben. Aber bleiben wir bei Oceanside. Du hast es vorhin so schön ausgerechnet. Wann kommen wir in den Genuss? Am Sonntag Mittag, richtig?
14.40 Uhr ist Start.
Genau, alle Infos dazu.
Samstagmittag.
Genau. Nein.
Doch.
Ja, nein.
Doch.
Ich bin ja immer schlecht in sowas. Nein.
Nein.
Doch.
Doch.
Du hast recht. Wie komme ich denn auf, wer hat mich denn da überlistet? Ja, ich mich selber wieder. Ja, Es ist
wie du
meine,
sagst, du bist ganz schön schlecht.
Ja, ich bin ganz schlecht in Mathe sowieso, aber auch so Zeitumrechnungen und so. Ich muss immer überlegen und immer geht es schief. Gott sei Dank habe ich dich. Habe ich auch dich gefragt, warum widerspreche ich dir eigentlich?
Ja.
Das weiß kein Mensch. Lass uns über Dinge reden, mit denen ich mich besser auskenne. über Triathlon.
Alles klar, das war's für diese Folge.
Ja, mach's gut. Dir ist nichts hinzuzufügen. Auf Wiedersehen. So weit kommt das noch. Wir müssen hier noch eine Vorschau abliefern, eine astreine. Also ihr könnt das auch alles nochmal nachlesen auf trimark.de, ne? Da findet ihr natürlich alle Infos und wie ihr es live gucken könnt und so weiter. Aber wir wollen euch natürlich an die Hand geben, auch schon mal vorher. Wer startet denn da alles und wer sind denn die Favoriten?
Einen Namen kennst du?
Tinnen. Ich kenne ganz viele.
Soll ich dir mal einen Namen sagen?
Sag mal einen.
Christian Blumenfeld.
Ja, in der Tat. Aber wollen wir mit den Frauen anfangen? Vorhin haben wir mit den Männern angefangen.
Ja, machen Komm. Wir das. Soll ich dir mal einen Namen sagen?
Sag mal einen.
Taylor Nipp.
Ja, ja. Kenne ich. Habe ich schon gesehen. Ist schon super am Start. Ich kann dir auch noch mehr sagen.
Ja.
Jackie Herring haben wir schon gesehen. Hm. In Dallas, als sie gewonnen hat. In Little Elm.
Auch erst eine Woche her.
Ja, eben. Also, und also es gibt einige Überschneidungen auf jeden Fall auf der Liste. Machen wir es doch von oben nach unten, gehen wir mal durch, ja, wo man sich so ein Kreuz dran machen kann, wo man sagen kann, ja, der Name, der wird mit Sicherheit eine Rolle spielen im Rennen, neben noch anderen. Und da fängt man natürlich mit der Nummer 1 an, Ehre wem Ehre gebührt, der Vorjahressiegerin Paula Finlay. Ganz oben. Bin ich sehr gespannt. Da war es für mich gefühlt relativ ruhig. Mal gucken. Sie ist ja immer so eine Kandidatin, die sich so anschleicht und dann ins Rennen eingreift. Ja, bin ich gespannt. Also da ist ja auch noch nicht so, glaube ich, auch noch nicht so richtig. Deswegen warten wir mal auf die Startliste von Texas oder auch von weiteren Langdistanzen. Irgendwann macht sie vielleicht den Schritt. Das hat sie ja mal so durchblicken lassen, dass das irgendwann passieren könnte. Mal gucken, wann das dann tatsächlich der Fall ist. Auf jeden Fall bekommt sie jetzt hier in Oceanside ordentlich Konkurrenz. Und du hast es gesagt, Taylor Nipp, auch schon... Hat Taylor Nipp schon gewonnen?
Hat sie schon gewonnen.
Ja, siehste, war doch so. Also ganz, ganz große Konkurrenz. Natürlich Taylor Nipp auf so einem Kurs, der ein Einrundenkurs ist, das kommt ihr entgegen, kann man glaube ich sagen. Also das ist immer, wenn es quasi so technisch wird und viele Kreisverkehre und viele Kurven und Serpentinen und so weiter, da haben wir Taylor Nipp auch schon mal strugglen sehen in der Vergangenheit und auch jetzt am Wochenende wieder. Wenn es geradeaus geht, gibt es...
Dann ist sie dabei.
Dann gibt es nur sehr, sehr, sehr wenige, die ihr folgen können. Und ja, wir haben an dieser Stelle hier schon häufig jetzt in diesem Jahr über sie gesprochen, dass sie ja so ein ganz wildes Programm sich auferlegt hat und irgendwie überall dabei sein will. Und jetzt macht sie genau das. Ne? Sie hat T100 mitgenommen. Ist eigentlich ganz untypisch für sie. Ne? So weit weg, dass sie die USA verlässt, T100 macht, dann jetzt eben hier einsteigt in die 73-Distanz und dann, das weiß man ja auch schon, in Texas sich schon angekündigt hat. Das ist schon auch ein ganz schönes Brett, aber ich bin mal gespannt, wo sie dann da rauskommt am Ende.
Ja, und wenn wir schon bei starken Radfahrerinnen sind, dann kommen wir direkt zur Ironman-Weltmeisterin, Sylvie Löfseth, die auch in Oceanside in die Saison starten wird, die auf dem Rad auf jeden Fall mithalten kann, wenn sie denn möchte.
ja, die immer uns ja noch in Erinnerung geblieben ist mit diesem sehr mutigen Ausreißversuch dann aus der Gruppe auf Hawaii, ne, wo sie gesagt hat, irgendwie so, nee, ich ergebe mich hier hinten nicht meinem Schicksal, sondern ich nutze die Chance und fahre alleine. Ganz, ganz, ganz starker Auftritt. Von daher bin ich extrem gespannt. Sie kommt natürlich jetzt als Ironman-Weltmeisterin. Das wird natürlich die Aufmerksamkeit ganz anders auf sie lenken, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich bin auch gespannt, wie sie so durch den Winter gekommen ist, so auf Instagram und so konnte man ja sehen, sie hat sich eingegliedert sozusagen in die, hat den Platz von Christian Blumenfeld eingenommen, der ja diesen Oceania-Trip gemacht hat, während Kasper Staunitz und Gustav Iden zu Hause geblieben sind. Da hat sie gesagt, so, ja, das heißt, ja, erst zu Hause, beziehungsweise dann in der Höhe, in der Sierra Nevada. Und da hat sie gesagt, genau da gehe ich auch hin und trainiere mit den Jungs und Mika Noth war auch noch mit dabei, also gab es immer nette Bilder zu sehen. Viel Indoor, viel Höhe, jetzt von da aus direkt rüber, alle schon gelandet in Oceanside, die ersten Strava-Einträge sind im Sack. Ich bin sehr gespannt, wie sie das geschafft hat, das rüber zu bringen. Und das, was ich so als letztes von ihr gehört habe, so hat sie sich so geäußert, so, mal gucken, ja. Aber das Training war gut. Das war schon ganz schön gut. Mal gucken, für was das reicht.
Ja, also das Frühjahr im vergangenen Jahr lief für sie ja gar nicht. Da war sie lange krank und hatte auch noch mit Uni und so zu tun. Hat einen Monat quasi kaum trainiert im vergangenen Februar. Und ich glaube, da ist jedes Training jetzt schon mal eine bessere Vorbereitung auf die Saison als das, was es im vergangenen Jahr war. Und ja, vor allem, wenn du dann einfach so eine gute Trainingsgruppe hast, auch um dich rum, gerade in der Höhe, wo es ja mental dann auch immer sehr anstrengend ist, gerade auch ja, im Frühjahr noch mit der Kälte, du kannst quasi nur Indoor trainieren, da einfach, ja, gute Begleitung zu haben und ich glaube, das sind alles lustige Typen, mit denen man sich da umgeben kann. Da gibt es unlustigere auf jeden Fall und ich glaube, das macht einfach Spaß dann und es motiviert natürlich auch ungeheim. Ja.
Das Wetter war tatsächlich echt ein Faktor. Sie hat gesagt, sie hat mehrere Monate, war sie in Norwegen zu Hause und die gesagt, es war wirklich über Wochen minus 15 Grad. Dann ist natürlich nur Indoor-Training irgendwie angesagt, aber ja, das hat, wenn man so guckt, Jackie Herring auch nicht daran gehindert, in Topform zu kommen. Die hat auch irgendwie, die hat so eine Cabin im Wald, wo sie trainiert. Ist auch immer sehr, sehr schön mit anzugucken. Also, das ist nämlich die nächste, die hat die 4 auf der Startliste und dann, ja, haben wir schon gesagt, sehr, sehr stark auch wieder zurückgekommen jetzt, ne, den ersten Sieg eingefahren schon. Hat ja auch immer Jackie Herring auch so Ambitionen auf die Pro-Series, schielt da immer mit drauf. Ja, ich bin gespannt, wie viel man so gut machen kann, aber das werden wir dann, ja, mit Texas werden wir es dann sehen. Das ist ja was, ja, wo man jetzt eben nach Geelong sagen muss, da war jetzt der zweite und der dritte Platz nicht so wahnsinnig viel wert bei dem Abstand. Also der dritte Platz vor allen Dingen, der zweite schon, aber der dritte Platz nicht. Da war schon einfach viel Platz dazwischen. Mal gucken, jetzt hier in Oceanside, ja, ist Cat Matthews nicht am Start. Die gönnt sich eine kleine Pause. Wäre natürlich, ja, hat logischerweise jemand anders, wird 5000 Punkte mit nach Hause nehmen und dann gucken, wie die Saison so weitergeht. Deswegen, das habe ich nämlich auch schon öfter mal gedacht jetzt bei Suvek Lovset, dass die auch, obwohl sie jetzt ja noch keine Rolle gespielt hat, durchaus auch noch eine Kandidatin werden kann für die Pro Series.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Da sind genug Gelegenheiten, wo sie da dazwischen grätschen
kann. Und in Texas werden sie auch dann wieder direkt aufeinandertreffen.
Ganz genau. Da wird's dann richtig spannend. Und die nächste Langdistanz, also Ironman Langdistanz, hat sie auch schon verkündet mit dem Ironman Hamburg. Und dann die WM, das wären dann die Rennen, die vielleicht am Ende zum Schotter führen. Da muss man mal gucken, wie das dann ausgeht. Aber das ist noch ein weiter Weg. Also, es gibt noch die eine oder andere auf jeden Fall, die man noch im Blick haben muss hier auf der Liste. Ja, so die üblichen Verdächtigen, viele Amerikanerinnen. Danielle Lewis ist mit am Start. Wen habe ich noch? Kirsten Casper, wahrscheinlich auch eine, die am Anfang vermutlich relativ viel zu sehen sein wird. Und da weißt du vielleicht, genau, ja. Sif Bendix-Madsen habe ich mir angekreuzt. Sehr gut, wusste ich, dass du darauf anspielst. Du hast ja live eingesetzt. Gesehen damals in Chamorin, ne? Glaube ich.
Das war Laura Madsen.
Ach genau, stimmt. Das ist aber auf jeden Fall, wird das auf jeden Fall auch interessant.
Ja. Sehr starke Radfahrerin.
Sag ruhig
auch.
Was dazu, ja.
Sehr starke Radfahrerin auch. ich bin gespannt, wie es bei ihr beim Schwimmen laufen wird, weil ich meine, sie ist nicht die stärkste Schwimmerin. Aber ansonsten mal schauen, was sie auf dem Rad einfach leisten kann, weil ich glaube, da kann es schon zur Sache gehen, vor allem wenn du dann ja auch gute Begleitung hast mit Taylor Nipp und Sylvia Lösset, wir haben sie schon angesprochen. Auch, also Sif Bennings-Madsen ist 73 Gdynia, was eine relativ schnelle Strecke ist, vor 2 Jahren eine 2:14 gefahren, in Tallinn eine 2:13 und in Boulder eine 2:04. Also das sind schon mal richtig starke Zeiten. Da bin ich gespannt einfach, wie das auch das Rennen beeinflussen wird, weil ich glaube, beim Laufen dann hat sie mit dem Rennen nichts mehr, also mit dem Rennausgang nichts mehr zu tun.
Ja, dafür sind einfach zu viele starke Läuferinnen dabei, aber ja, wer weiß. Ich glaube, das sind so die größten Favoritinnen, haben wir damit, glaube ich, abgedeckt, oder? Ja, also man kann natürlich noch mehr aufzählen, es ist natürlich immer auch Überraschung möglich, aber lass uns einmal zu den Männern schon mal rüber switchen, denn da ist die Liste deutlich länger. Ist ja so ein bisschen was man auch beobachten kann bei den Pro Series Rennen, dass eben ja doch die Männerfelder einfach immer deutlich größer sind, auf jeden Fall, und dann häufig auch einfach in der Tiefe einfach deutlich, deutlich besser besetzt sind. Das kann man oder muss man in diesem Fall auf jeden Fall hier bei den Männern auch sagen.
Es sind auch fast 70 Athleten am Start.
Ja, ist schon
allein bei den Männern. Das ist absurd.
Ja. Und eben nicht nur Masse, sondern eben auch ganz, ganz, ganz viel Klasse. Angefangen, ja, von dem Trio, die Norboys. Ja. 1, 2, 3, sie sind wieder dabei.
Ja, nachdem ja Kasper Stornes und Gustav Iden die ersten beiden Rennen, die Christian Blumenfeld jetzt quasi alleine dann absolviert hat, absagen mussten aufgrund von Verletzungen, sind sie jetzt wieder zusammen und das erste Mal seit der 73 WM wieder alle gemeinsam am Start.
Ja.
Die 73 WM ist für die Norweger nicht so gut gelaufen wie die Ironman WM, das muss man dazu auch sagen.
Ja.
Ich glaube, da sind auch alle mit anderen Ambitionen dahin gereist. Und genau, jetzt mal schauen, wie Kasper und Gustav vor allem auch jetzt wieder reingefunden haben ins Training nach ihren Verletzungen und wie der aktuelle Stand einfach ist.
Ja, das ist bei Kasper Stornes noch ein bisschen das größere Fragezeichen, glaube ich. Ne? Da weiß man, der ist ja sehr zurückhaltend mit Infos so über seinen Gesundheitszustand. Da ist einfach große Fragezeichen. Achillessehne ist natürlich immer schwierig, ist immer eine Verletzung, die einen wirklich außer Gefecht setzt. Oder Gustav Iden kann ein Lied davon singen, nur unter Schmerzen trainieren lässt, beides nicht gut. Von daher weiß man noch nicht so richtig, ich habe es vorhin gesagt, Kasper Stornes, ne, und auch ja schon letztes Jahr in Oceanside auch zwischenzeitlich sehr präsent gewesen. Ja. Dann, das war noch eins von diesen Rennen, die er für seinen Anlauf gebraucht hat, um dann am Ende Ironman-Weltmeister zu werden, aber da war er noch nicht in der Lage, das durchzuziehen an der Spitze. Im Gegensatz zu Gustav Iden, dem es fast gelungen wäre, der letztes Jahr auf dem Podium war, der ist umgeknickt, ne? Ganz klassisch, kennen viele Menschen wahrscheinlich, weiß auch, wie sau weh das tut. Er hat gesagt, es war tatsächlich das allererste Mal in seinem Leben, dass er umgeknickt ist. Und und er hat gesagt, er hat normalerweise, sind seine Bänder und Sehnen und so weiter sind aus Beton. und deswegen hat das jetzt auch ein bisschen länger gedauert, bis das alles wieder funktioniert und behindert ihn auch immer noch. Aber so das Letzte, was man jetzt so von ihm gehört hat, ist jetzt so 2 Wochen her, glaube ich, hat er gesagt, ist er auch schon wieder bei 70 Laufkilometern angekommen. Also so ein bisschen was
so
geht schon.
Kann's nicht
bisschen
mehr sein.
Was geht schon, genau. Aber er sagt, wenn er das vergleicht mit letztem Jahr, wo er vorm Rennen in Oceanside gesagt hat, ich bin nicht ready für den Sieg, hat er gesagt, fühlt er sich jetzt noch weniger ready. Aber letztes Jahr hat es für einen 2. Platz gereicht. Mal gucken, wo es dieses Jahr hinführt. Bisschen ärgerlich, finde ich, so aus Fansicht ist das halt, dass man Gustav Iden dann jetzt wieder nicht im Vollbesitz seiner Kräfte sieht. Ich meine, die Saison ist lang, ich glaube, das werden wir noch zu Gesicht bekommen. Und ich habe irgendwie, das Gefühl, als wenn wir uns am Ende des Jahres alle irgendwie nochmal sagen, so, ja, man hat eigentlich Gustav Iden aus den Augen verloren bei dem ganzen Gerede über die anderen, ne? Wenn der wieder zurückkommt, dann ist ja er derjenige, der den Streckenrekord auf Hawaii aufgestellt hat, ne, den Laufstreckenrekord und so weiter. Das hat man alles schon so wieder so ein bisschen vergessen, sage ich jetzt mal. oder? Geht dir das nicht so? Ich finde so, Gustav Iden, der schwimmt dann immer so mit und sagt so, ja, Gustav Iden, mal gucken, so, ne, muss man mal sehen.
Ja, aber das, also das liegt einfach auch an den, in den vergangenen Jahren, wenn das nach Hawaii einfach so weitergegangen wäre, dann würden wir vielleicht gar nicht über Christian Blumenfeld reden.
Ja.
Das ist ja immer so die Sache und ich glaube, also es, ich habe es im vergangenen Jahr auch schon immer gesagt, es ist einfach wieder schön, Gustav Iden wieder am Start zu sehen und selbst wenn es jetzt nicht reicht, im vergangenen Jahr habe ich auch überhaupt nicht mit dem Podium in Oceanside gerechnet und dass er dann da Dritter wird, war für mich eigentlich schon so ein kleiner Sieg und deswegen, ja, ich finde es einfach gut, wenn er wieder dabei ist und ich glaube, ja, mal schauen, wofür es reicht, aber vielleicht sehen wir ihn ja wieder auf dem Podium.
Ja. Er hat gesagt, das Schwimmtraining lief wohl ausgezeichnet jetzt in der Höhe und das ist natürlich für Oceanside auch immer wichtig.
Ja, wenn, und vor allem für ihn auch wichtig, dann in die erste Gruppe zu kommen, weil Kasper wird auf jeden Fall da vorne rauskommen.
Ja.
Und wenn er schon von Anfang an dann dabei ist und nicht erst wieder diese Lücke zufahren muss, wie es ja dann auch in Nizza der Fall war, wo Christian Blumenfeld ja eine noch größere Lücke zufahren musste, weil er in der dritten Gruppe war, glaube ich, tut das dem Rennen auf jeden Fall gut.
Ja. Ja, und das ist auch genau sein Plan, ne? Gut rauskommen vorne, Spitzengruppe beim Schwimmen erwischen und dann hart Radfahren, wirklich da allen was abverlangen. Das kann er ja. Also ist ja durchaus, das hat er, du hast es gesagt, auch oft genug bewiesen. Ja, da sind nämlich natürlich noch andere, die das auch können auf der Liste, ne? Also Rudi von Berg mit der 3 ist, gehört auf jeden Fall ja immer zu denen, die man dann häufig vergisst am Ende. Ja, muss man mal sehen. Auch einer, der auch schon in Oceanside auf dem Podium gestanden hat, auch gewonnen hat, glaube ich schon. Meine ich. Ach nee, das, der Sprint, den er sich damals geliefert hat, war um Platz 2 und 3, ne?
Das war auf jeden Fall nicht um den Sieg mit Sanders.
Ja, genau. Also, aber auf jeden Fall, ja klar, derjenige, den man immer mit nennen muss. Zweiter, genau, 25. Und aber für mich noch ein bisschen spannender sind die Namen tatsächlich, die auch, da, vielleicht werde ich lügen gestraft, aber danach die noch kommen, Jonas Schomburg. Ich bin so derbe gespannt, wie der dieses Jahr durch die Saison kommt. Ich meine, wir haben ihn ja sogar schon gesehen, ne, bei der Challenge Sylvanias, wo er selber gesagt hat, so, oh, ich bin ganz überrascht, wie gut ich schon in Form bin.
Ja, und
so,
das ist
ne?
Jetzt auch schon fast 2 Monate her.
Ja, das hat er quasi jetzt oben drauf gepackt und jetzt kommt quasi so der erste Block zu seinen Sommerhighlights, zum Sommerhighlight in Rot und dann eben zur Ironman WM. Der Plan steht offensichtlich und jetzt geht's los und es ist einfach so, Jonas Schomburg muss man immer auf dem Schirm haben. Irgendwann kommt er auch durch mit der Nummer, ne?
Ja.
Super, super starkes Schwimmen und dann, wenn wir eben bei Gustav Iden von Hartradfahren geredet haben, dann ist das quasi, ist er ja der, die personifizierte harte Radnummer irgendwie vorneweg. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir Jonas Schomburg lange an der Spitze sehen.
Ja. Und ich glaube, es wird ein richtig aggressives Radfahren geben. Also ich glaube, da gibt es richtig auf die Fresse.
Ja. Hoffentlich. Also das es ist auch echt schwer, ein schwerer Radkurs, ne? Es geht auch Höhenmeter rauf und runter, schlechter Asphalt, teilweise Geschwindigkeitsbegrenzung, wo man aufpassen muss, dass man keine Zeitstrafe kassiert und so weiter. Ja, zu dem kommen wir noch. Ja, von daher weiß ich nicht. Ich würde mir schon sagen, dass Jonas Schomburg auf jeden Fall auch zu den Favoriten gehört.
Ja, auf jeden Fall.
Ich kann mir nämlich ehrlich gesagt, ich unterschätze Christian Blumenfeld dann gerne auch nochmal die Saison. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nach dieser Nummer jetzt sich ins Flugzeug gesetzt hat, darüber geflogen ist und jetzt
und richtig frisch
und
ist.
Richtig und frisch und das und wieder und alle diese anderen sensationellen Namen alle in den Sack steckt. Das fehlt mir die Fantasie, aber wenn ihm das gelingt, puh. Ja.
Ja. Ja, wenn ihm das gelingt, Respekt, aber ja, wie du sagst, der hat einiges in den Knochen und dann ist jetzt nochmal eine Zeitverschiebung und wieder akklimatisieren und auch ein ganz anderes Klima wieder. Ist ja nochmal ein bisschen kühler dann auch in Oceanside und ein sehr kaltes Schwimmen.
Ja.
Bin ich gespannt, wie er damit zurechtkommt. Am Ende ist es immer noch Christian Blumenfeld, aber vielleicht kann man schon sagen, dass er vielleicht nicht der ganz, ganz große Favorit ist. Mit den Vorzeichen.
Ja, das sage ich nicht.
Doch. Oder dass der Sieg auf jeden Fall nicht gesetzt ist.
Es kann, ja, es wäre sehr verwunderlich, wenn er da so an den Start geht, dass ihm das gelingen könnte. Aber wer weiß, vielleicht hat er auch einfach sich einmal ausgeschlafen und schüttelt das alles so ab. Möglicherweise, wir werden sehen. Jonas Schomburg auf jeden Fall dabei. Ich habe einen übersprungen, der noch vor ihm in der Startliste steht, und das ist Sam Long, der in die Saison einsteigt. Bin ich sehr gespannt, kommt gerade aus einem Camp auf Hawaii. Hm. Das ist für ihn ja quasi das erklärte Ziel, ne, dass er da auch eine richtig starke Performance mal hinlegt. Wir haben ihn schon oft gesehen, super stark auch auf den kürzeren Distanzen. Hat ja immer dieses Ding, dass er aufholen muss, und interessanterweise, da haben wir in dieser Diskussion über die neuen Drafting-Regeln ja schon mal drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ja, als schwachen, ich sag's einfach mal so, Schwimmer oder nicht so starken Schwimmer, der die Frontgruppe erwischt, sondern weiter hinten rauskommt, wobei das bei der T100 bei Sam Long mehr exposed wurde als bei 70.3. Da kann er immer noch den Anschluss noch halten, eigentlich in der Regel, und gar nicht so schlecht aus dem Wasser kommen. Ja, was passiert dann, wenn jetzt quasi in Anführungszeichen alle auf sich gestellt sind und nicht er irgendwie derjenige ist, der eine Gruppe dann wieder ranfährt oder eben es nicht schafft, aus einer Gruppe rauszukommen oder sogar, wie er sich geäußert hat im Vorfeld, manchmal sogar auf Leute gewartet hat, die noch hinter ihm aus dem Wasser gekommen sind, weil er wusste, die sind so starke Radfahrer.
So ein Trevor Foley zum Beispiel.
Die nehme ich doch mit. So, ich bin doch nicht bescheuert und fahre jetzt hier alleine vor, sondern wir rotieren schön in der Gruppe. Das ist jetzt alles, gibt's nicht mehr, hoffentlich. Und es hat nicht mehr den Effekt, den es mal hatte. Und da bin ich sehr gespannt jetzt. Erstes Rennen, wo Sam Long sozusagen auf sich gestellt ist.
Ja.
Wo ihn das hinbringt. Wie weit er da tatsächlich nach vorne kommt und welchen Sam Long wir da jetzt sehen. Also das wird auf jeden Fall, der steht zu Recht auf jeden Fall sehr weit oben in der Startliste und reiht sich ein.
Und das war auch im vergangenen Jahr so beim der Rennverlauf in Oceanside, oder war es vor 2 Jahren, wo auch er einfach irgendwann hinten von hinten gekommen ist auf dem Rad zusammen mit Lionel Sanders, und dann haben die vorne da richtig Trara gemacht. Sanders jetzt natürlich nicht am Start in diesem Jahr.
Schade, es ist so schade.
Ja, aber man muss auch sagen, da waren halt auch nicht so viele starke Radfahrer schon direkt zu Beginn des Rennens ganz vorne. Und deswegen bin ich gespannt, wie schnell es schafft und ob er es überhaupt schafft, da vorne noch irgendwie ranzufahren. Weil da muss er jetzt schon deutlich, deutlich mehr investieren als noch in den vergangenen Jahren.
Ja, 24 war er Zweiter, letztes Jahr nicht gestartet, da war er ja in St. George, ist er dann ja reingegangen, ist da Zweiter geworden, auch sensationelles Rennen. Also 70.3 hat man schon fast so ein bisschen aus dem Hinterkopf vergessen, was er da schon für gute Ergebnisse abgeliefert hat. Sehr gespannt, ob ihm das am Wochenende auch gelingt. Ja. Gucken wir doch nochmal, also man kann jetzt ja wirklich echt nicht jeden, man kann die Liste einfach durchgehen. Sam Appleton, unfassbar viele 70.3 Siege auf dem Konto. Leon Chevalier, auch so ein Kandidat, der alleine Radfahren kann, super, super, super schnell ist.
Mit dem könnte Sam Long auch mitarbeiten, weil auch der wird eher weiter hinten aus dem Wasser kommen.
Ein ähnliches Profil, ganz genau. Jason West, eher dann einer, den man dann auf der Laufstrecke immer nochmal wieder im Blick haben muss, auch Auf und Abs, nachdem es so aussah, als wenn er quasi, der Nächste wird, über den man immer reden muss, schwere Zeit hinter sich gehabt, bin gespannt. Antonio Benito Lopez, starker, starker Spanier. Und dann tatsächlich über Jonas Schomburg haben wir ja noch gesprochen, stehen noch zwei weitere deutsche Namen, Jan Strattmann und Jonas Hoffmann. Auch zwei Namen, die man, wo man nicht so überrascht sein sollte, wenn die nachher sich da oben ins Getümmel reinwuseln.
Ja, und vor allem auch Jonas Hoffmann einfach als richtig starker Läufer, der jetzt auch nochmal bei den deutschen Meisterschaften über 10 Kilometer richtig abgeliefert hat. Den muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Bei Jan Strattmann weiß ich nicht, ob da...
Habe ich auch das größere Fragezeichen.
Ja.
Weil es ist wirklich ruhig, was so Action angeht. Auch ein paar Läufe gemacht im Winter, Laufserien und so weiter. Mal gucken.
Ja, für mich auch einfach da die Frage des Formates, auch Mitteldistanz und er ja jetzt auch immer mehr auf der Langdistanz unterwegs.
Auch auf dem Podium bei der 70.3 WM schon gestanden, ne?
Also, genau.
Ja, nachgewiesen ist es.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber also kann ich gerade schwer einschätzen.
Ja, genauso wie bei Ben Canute übrigens, der auch da schon das Format nachgewiesen hat, der auch am Start ist. Das ist auch geil, dass man mit der Startnummer 20 kommt, Jackson Laundry, der Kurs-Record. Holder. Wie heißt das? Streckenrekordhalter.
Course.
Also auch sehr, kann man schon sehen, wenn der erst so weit unten kommt, was da yeah. los ist in dem Ding. Und dann kommt nämlich auch schon Cameron Worth, von dem ich ja gesagt habe, Obacht, nachdem Hayden Wild mir meine erste These der Jahresvorschau schon versaut hat. Ich hatte gesagt, Hayden Wild verliert kein Rennen oder anders gesagt, er gewinnt alle Rennen, bei denen yeah. er am Start ist. Ende. Dieser Punkt geht nicht an mich, aber Cameron Worth kann ein erstes Ausrufezeichen setzen. Ich sag da gar nichts weiter zu. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und auch da würde ich mich nicht wundern, wenn am Ende da steht schnellste Radzeit Cameron Worth und ja. Er in den Top 10 landet.
Ja, auf jeden Fall. Das ist
naja, aber bei denen,
im Bereich des Machbaren.
Ja, aber bei den Namen, die wir schon aufgezählt haben, ist das dann schon, da hat er schon ganz schön viele schnelle Jungs ja. auf der 70-3-Distanz dann schon hinter sich gelassen. Ja, also wir sind hier noch nicht mal, die Startliste der Männer hat 3 Seiten, da sind wir wirklich und wir sind noch nicht mal halb bei der ersten durch, das machen wir jetzt nicht mehr, also da gibt es noch viele Namen. Ich habe gesehen, Marius Bjergseth ist
das
auch mit am
auch
Start,
noch sagen,
der
ja.
Norweger, also der nächste Norweger, der auch noch mit auf die Liste kommt, ja. verredet ja immer von den 3, aber es gibt ja jetzt in der Trainingsgruppe den 4, da werden wir sehen, wo es ihn hin verschlägt. Für Hawaii qualifiziert ist er schon.
Ja.
Mal gucken, wie es auf der 70-3-Distanz weitergeht. Ja, also viele, viele Namen. Alle Favoriten diskutieren wir auf trimark.de und jetzt machen wir für heute, machen wir jetzt mal Schluss und ich freue mich extrem auf dieses Rennen.
Jawohl, ich mich auch.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss.